Kurze Werbung. Was ihr hier gerade gehört habt und was ich vor Beginn meines Arbeitstages trinke, ist ein Glow-Kaffee. Eigentlich ein ganz normaler Kaffee, nur beinhaltet der das Kollagen Plus von Glow 25. Und das geneigte Hörerherzchen mag sich jetzt fragen, was zum Teufel ist Glow 25 und warum überhaupt Kollagen? Ich will es euch verraten. Kollagen ist ein super wichtiges Strukturprotein im Körper und verantwortlich für ein starkes Bindegewebe, strahlende Haut und feste Nägel. Aber, und das ist die Krux an der Sache, mit Mitte 20 lässt die körpereigene Kollagenproduktion nach. Und nach den Wechseljahren produziert der weibliche Körper nur noch 50% des eigentlich benötigten Kollagens. Und genau aus diesem Grund supplementiere ich Kollagen mit dem Kollagen Plus von Glow 25 tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren, weil es meinem Körper einfach gut tut und es zudem auch echt kein Abbruch ist, mir morgens das geruchs- und geschmacksneutrale Pulver in den Kaffee zu rühren. Und ihr merkt davon sowohl vom Geschmack als auch vom Geruch her wirklich gar nichts, da sich das Pulver wirklich vollständig auflöst. Glow 25 ist eine junge Kollagen-Company und durch die hochwertigen Kollagenprodukte mit 1,5 Millionen zufriedenen Kunden Marktführer in Deutschland. Und das nicht zuletzt aufgrund der einzigartigen Formel aus Kollagenhydrolysat plus Vitamin C, Zink und Biotin. Drei essentielle Nährstoffe, welche eine wichtige Rolle bei der Kollagensynthese im Körper spielen und gleichzeitig den Aufbau von Haut, Haaren und Nägeln unterstützen. Es geht hier also nicht um Anti-Aging, sondern vielmehr um Well-Aging, indem man dem Körper von innen alles gibt, was er braucht, um vital, fit und stark älter zu werden. Ihr könnt das Pulver eigentlich in jede Art von Getränk mischen, egal ob warm oder kalt. Ich nehme halt nur den Kaffee, weil ich den sicher als Teil meiner Routine jeden Morgen trinke. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, denn ohne läuft hier gar nichts. Und wenn ihr das Kollagen Plus von Glow 25 auch mal testen wollt, dann spart ihr mit unserem Code STIMMEN, Achtung, Plottwist, dieses Mal komplett klein geschrieben, ganze 20% auf alle Kollagenpulver ohne Mindestbestellwert. Den Link zum Shop von Glow 25 verlinke ich euch wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty. On all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tangle apples, too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Warnung. Mein Interviewgast spricht in diesem Interview nicht nur über seine paraphile Störung, die Nekrophilie, sondern damit einhergehend auch über die sexualisierte Gewalt, die er selbst im Kindheitsalter erlebt hat. Sollten dich Inhalte dieser Art triggern, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Wenn wir von schrecklichen Verbrechen hören, stellen wir uns automatisch die Frage nach dem Warum. Unser Verhalten wird vom Gehirn gesteuert. Aus diesem Grund befassen wir uns hier in diesem Podcast nicht nur mit wahren Kriminalfällen, sondern auch mit den Abgründen der menschlichen Psyche. Dabei werden Verbrechen und psychische Erkrankungen nicht selten in einen Zusammenhang gebracht. Insbesondere dann, wenn man sich die Frage nach dem Motiv oder später vor Gericht die Schuldfrage stellt. In die Köpfe derer zu sehen, die scheinbar zu etwas fähig sind, das uns selbst denkbar fern liegt, ist zwar sehr interessant, doch birgt die Erwähnung psychischer Erkrankungen im Kontext der Kriminalität das Risiko einer Stigmatisierung verschiedener Krankheitsbilder. Die Verantwortung einer differenzierten Berichterstattung liegt bei den Produzenten der Shows. Das sind, in unserem Fall wir, doch auch ihr als die Konsumenten habt eine Verantwortung. Und zwar die individuellen Schicksale, von denen wir euch erzählen, richtig einzuordnen. Bitte seid euch darüber im Klaren, dass ihr, wenn ihr einen True Crime Podcast hört, mit den absoluten Worst-Case-Szenarios konfrontiert werdet, die zum Glück nur die Minderheit aller Fälle ausmachen. Besonders häufig sind uns in diesem Podcast die Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus oder die antisoziale Persönlichkeitsstörung begegnet. Aber auch paraphile Störungen haben hin und wieder eine Rolle gespielt. Heute hört ihr ein Interview, das dem in der True-Crime-Bubble eventuell vorliegenden Confirmation-Bias »Alle Menschen mit einer paraphilen Störung sind auch Straftäter« entgegenwirken soll. In dieser Folge hört ihr von einer Person, die mit einer paraphilen Störung diagnostiziert wurde und entschiedener Nicht-Täter ist. Mehr noch, mein heutiger Interviewgast nutzt seine Reichweite auf den sozialen Medien, um über Stigmata verschiedener Krankheitsbilder aufzuklären und betreibt aktiv Täterprävention und damit einhergehend auch Opferschutz. Herzlich willkommen, Sascha.
Hi.
Magst du uns kurz verraten, wer du bist, was du machst und warum du hier bist?
Also ich bin Sascha Oliver, ich bin 27 Jahre alt und seit 2020 mache ich Aufklärung auf Social Media. Das hat so ein bisschen angefangen, dass ich über Depressionen gesprochen habe, über Essstörungen gesprochen habe und dann eben auch meine PDBS. Dann kam meine Persönlichkeitsstörung dazu und aktuell rede ich vor allem über meine paraphile Störung. Mhm. Und ja, die Tatsache, dass ich zur Täterprävention gehe und dass es okay ist, dahin zu gehen, weil ich selber extreme Hemmungen davor hatte am Anfang. Und jetzt aber gelernt habe, dass es tatsächlich eine der besten Therapien ist, die ich bisher so gemacht habe. Und ja, ich bin hier einfach, um darüber zu sprechen, um den Leuten so ein bisschen Störungsbilder näher zu bringen, wo man sonst nicht wirklich Berührungspunkte mit hat.
Das stimmt allerdings. Wir können so viel vorwegnehmen. Bei deiner paraphilen Störung handelt es sich um Nekrophilie. Das wurde dir kürzlich, meine ich, diagnostiziert.
Ja.
Was ist das?
Also generell eine paraphile Störung ist eine sexuelle Präferenzstörung. Mhm. Die bekannteste, die einem so in den Kopf reinploppt, ist dann wahrscheinlich die Pädophilie. Nekrophilie bedeutet, dass man sexuelle Erregung gegenüber Leichen empfindet.
Und wo, also es gibt Fetische, es gibt sexuelle Vorlieben, Neigungen, wo ist die Abgrenzung zur paraphilen Störung?
Also ich meine, an und für sich ganz streng genommen ist eine Paraphilie das Synonym für Fetisch. Man benutzt es nur nicht mehr, einfach weil es zu nah an paraphiler Störung dran ist, vom Wortlaut her. Ein Fetisch ist einfach eine ungewöhnliche Neigung, die kann man völlig safe ausleben, also ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt, weder man selbst noch andere, und die eben bei der Auslebung auch keine Gesetze verstößt, ne? Verstößt gegen keine Gesetze. Eine paraphile Störung ist eben solch eine Neigung, die aber beim Ausleben ja anderen schaden kann oder eben gegen Gesetze verstößt. Oder man hat auch einen so hohen Leidensdruck wegen Konsequenzen, beispielsweise auch soziale Konsequenzen oder finanzielle Konsequenzen aufgrund der Neigung, dass man sagt, okay, es hat einen Behandlungsbedarf und dann wird es auch unter Paraphilienstörungen diagnostiziert. Einfach damit man es behandeln kann.
Okay, weil man braucht die Diagnose eben allein für die Bürokratie dahinter, damit die Krankenkassen das zahlen,
genau.
Und damit man eben in dieses System rutschen kann.
Ganz genau.
Okay. Klar ist, dass sich niemand seine Sexualpräferenz aussucht. Ich bin auch nicht morgens aufgestanden und dachte, okay, ich möchte eine heterosexuelle Frau sein. Das passiert ja einfach so. Aber gibt es Ursachen für das Aufkommen paraphiler Störungen?
Wissenschaftlich betrachtet weiß man immer noch nicht, wieso paraphile Störungen entstehen. Man weiß, die sind da, aber man weiß nicht, wieso. Man hat Theorien, die darauf hinweisen können, wo man so zurückverfolgen kann, so okay, das war höchstwahrscheinlich mit Grund dafür, aber das hat man nicht bei jedem Patienten. Bei vielen, klar, kommt dann raus, da ist ein Trauma dahinter und dann hat das Hirn irgendwas davon sexualisiert, um damit umgehen zu können. Also es ist oftmals eine Bewältigungsstrategie, es ist oftmals Selbsttröstung. Aber das Trauma muss nichts mit der paraphilen Störung zu tun haben. Also nur weil ein Kind sexuell missbraucht wurde, heißt es nicht, dass es später potenziell pädophil wird.
Okay, also es wird nicht eins zu eins das gespiegelt quasi, was
nein.
Das Trauma
ist. Das ist wirklich eine Kette von Ereignissen, die da reinspielt. Und dann natürlich, klar, das Hirn sucht sich aus, was es davon jetzt sexualisiert, um am besten damit zurechtzukommen. Da hast du nicht wirklich ein Mitspracherecht. Mhm. Auf eine gewisse Art und Weise gehört tatsächlich auch die Selbstkonditionierung dazu. Weil wenn du erstmals so bemerkst, so, ich finde das sexuell erregend, das macht mich an, dann masturbierst du natürlich auch da drauf. Ne? Gerade als
dann
Jugendlicher.
Dann wirst du wiederholt quasi.
Und das Hirn wird ja total überschwemmt mit diesen Hormonen dann vorm Orgasmus. Und es wird sich ja toller. Es gibt ja kein besseres Belohnungssystem als ein Orgasmus. Mhm. So fürs Hirn, das ist ja herrlich, ist ja toll. Mhm. Und damit wächst das dann auch. Also du kannst es damit manifestieren. Und es heißt nicht, dass du schuld daran bist, dass du das hast. Überhaupt nicht. Das heißt nur, dass du einen Teil der Konditionierung mit beigetragen hast.
Es ist ja durch eine natürliche Reaktion einfach auf dieses
Empfinden. Man hätte wahrscheinlich trotzdem diese Störung bekommen. Also die Rückenwelle wäre wahrscheinlich nicht weggegangen oder so. Aber ja, du kannst diese Störung vergrößern, indem du dich massiv damit auseinandersetzt, im Sinne von nur noch das zum Masturbieren benutzt und nichts anderes mehr, weil das Hirn vergisst dann, dass andere Sachen auch erregend sein können.
Ist Nekrophilie eine seltene paraphile Störung? Weil wir, also von Pädophilie hat man weitaus häufiger gehört, möchte ich wenden.
Ja, also Nekrophilie gehört zu den seltenen paraphilen Störungen. Es hat auch keinen eigenen Code. Es wird unter den anderen Störungen damit rein sortiert, aber es ist eine offizielle anerkannte Erkrankung.
Also du meinst, es hat, also für alle da draußen zur Erklärung, es hat keinen Code, bedeutet, es ist nicht irgendwie gesondert im ICD-11 oder DSM-5 gelistet.
So, Pädophilie hat ja seine eigene Bezeichnung. Mhm. So, unter dem Code ist nur die Pädophilie. Und das ist bei Nekrophilie nicht der Fall.
Meinst du, es wäre sinnvoll, das zu ändern?
Nein.
Okay. Also
das sind einfach, die sind unter diesem Code, es ist 65.8, wenn ich es richtig im Kopf habe, doch, das müsste das sein. Mhm. Die sind darunter kodiert, weil es einfach unfassbar viele paraphile Störungen gibt.
Also da fehlt
gibt.
Alles Mögliche.
Mit und mir. Auch unfassbar viele super seltene. Mhm. Und du kannst nicht für alles einen Code haben. Die sind dafür einfach zu selten, die kommen nicht oft genug vor und haben entsprechend dann nicht die Relevanz, dass man sie extra kodiert.
Und auch da wieder, die Diagnose dient nur dafür, dass man eben das irgendwie einordnen kann, die richtige Therapie auswählen kann und das eben auch mit den Krankenkassen dann entsprechend verrechnen kann. Was waren denn die ersten Anzeichen bei dir? Wie hat sich das erstmals geäußert? Hast du das direkt irgendwie bewusst wahrgenommen und richtig einordnen können oder war da erstmal auch viel Verwirrung dabei?
Überhaupt nicht. Also eine paraphile Störung ist auch wieder eine Ich-Syntone. Störung, keine Ich-Dystone.
Kannst du das erklären?
Also eine Ich-Dystone Störung ist beispielsweise eine Phobie. So, du leidest unter deiner Symptomatik.
Ah ja. Mhm.
Eine Ich-Syntone Störung ist eine Störung, wo du leidest durch die Konsequenzen der Störung. Also die, das, was dabei resultiert, sei es eben zum Beispiel, dass du rechtliche Konsequenzen bekommst, weil du das ausgelebt hast. Das wäre dann ja, ne, beispielsweise, wenn wir über Pädophilie reden, die Pädokriminalität. Oder eben, ja, durch das, was die Gesellschaft davon denkt, darunter kannst du leiden. Dieser Druck, dieses, du bist ein Monster. Weil wenn du das googelst, du findest nicht einfach so, hey, das ist einfach eine Erkrankung, die Leute leiden darunter, die Armen, bah. Du liest erstmal eine Tragödie nach der anderen. So, du kriegst keine Hilfestellung, du kriegst keinen therapeutischen Ansatz, du liest nur über Tragödien.
Und denkst dir, okay, das ist mein Schicksal, ich bin verdammt.
Genau, und du erlebst diese Störung nicht als fremd. Also bei Zwangsgedanken fühlt sich das nicht an, als wäre es ein Teil von dir. Also es fühlt sich nicht persönlichkeitsfremd an. Es fühlt sich komplett normal an. Und entsprechend, ich habe einfach bemerkt, so wie man merkt, dass man hetero ist oder schwul ist oder so. Ich meine, das ist jetzt keine sexuelle Orientierung, aber man kann es sehr gut miteinander vergleichen. Mhm. Habe ich einfach bemerkt, ich finde das gut. Und habe darauf halt dann auch masturbiert. Ne? Ich habe mir Filme angeguckt, also so Horrorfilme vor allem. Mhm. Ich habe mir explizite Bücher gekauft, so detailliert wie irgendwie möglich. Und ich habe erst in dem Moment gemerkt, so die anderen empfinden das gar nicht so als geil, weil immer alle meinten, oh, das ist voll geil, das ist voll toll, weil ich war 14.
Also
ist
bei Horrorfilmen und so wahrscheinlich, ja, das waren die ersten Berührungspunkte.
Ich war 14, es war total im Trend, Horrorfilme und so zu gucken.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle.
Dann kam immer so, wow, das ist so geil, das ist richtig cool und bar und ich dachte, die meinten dasselbe geil wie ich.
Okay.
Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, so,
ich meine,
die masturbieren da gar nicht drauf.
Gab es da eine unangenehme Situation, wo das quasi, also, wo du das, oder hast du das nur im Stillen für dich dann rausgefunden?
Durch die Gespräche habe ich das herausgefunden, weil die dann darüber gesprochen haben, so, ja, das ist voll geil, das ist voll cool und boah, das ist richtig krass, aber richtig ekelhaft auch. Und ich war so, wie ekelhaft? Was war daran ekelhaft? Okay. Und dann wurde ich angeguckt und war so, ja, hallo, wie die Leiche da lag und Mr. Fleddert und da. Und dann ist das und das passiert und ich war so, oh.
Okay, das wird anders bewertet an dieser Stelle.
Ja, und okay. dann habe ich gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir.
Mhm.
Und das, weil ich ja schon, ich sage es mal, der Freak war und der Aussätzige von der Klasse, habe ich das dann komplett verdrängt und ich habe so still und heimlich so für mich das zu Hause weiter gemacht mit den Büchern und den Filmen und so. Aber ich habe trotzdem sehr verdrängt, dass da was nicht mit mir stimmt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es schlimmer wird, dass die Gedanken intensiver werden.
Das ist diese Verstärkung wahrscheinlich, von genau, der du eben gesprochen hast.
Die haben sich verselbstständigt. So, die Filme und die Bücher waren nicht mehr das Begehrenswerte. Ich hatte dann meine anderen eigenen Fantasien, die ich nirgendwo so gelesen habe, nirgendwo so gesehen habe. Und das war dann für mich so der Shit. Und ich habe dann eben durch den Druck, so Gott, es wird irgendwie immer schlimmer. Und ich habe dann auch gemerkt, ohne diese Fantasien fühlt sich ein Orgasmus nicht gut an. Mhm. Also nicht, dass es sich schlecht anfühlen würde, aber es kommt bei weitem nicht an dieselbe Befriedigung ran. So, wenn ich gekommen bin, hatte ich das Gefühl, ich muss wieder und wieder und wieder kommen, um
das heißt,
diesen Druck wegzukriegen.
Eigentlich, oder es würde eine wahnsinnige Selbstbeherrschung erfordern, also es ist, falls es überhaupt möglich ist. Du kannst ja nicht deinem Gehirn sagen, denk nicht an einen pinken Elefanten. Also das würde ja, ne, und dann bleibt auch noch eine große Belohnung im Gehirn aus, sag ich mal. Ja. Also das ist ja fast nicht zu bewerkstelligen.
Das heißt, es entsteht eine massive sexuelle Frustration.
Ja.
Und dadurch eben auch ein Leidensdruck, weil ich halt versucht habe, das so gut wie möglich zu unterdrücken.
Mhm.
Aber klar, ich hatte immer wieder meine Momente, wo ich es dann doch gegen Ende wenigstens benutzt habe, um eben Befriedigung zu erleben.
Also in kleinen Dosen.
Genau. Mhm. Aber es wurde trotzdem immer schlimmer, weil ich ja nicht jedes Mal Befriedigung erleben konnte. Und das hat eben diesen Frust ausgelöst. Und bis ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, so, ich muss drüber reden. Und ich hatte das von mir selber noch nicht mal ausgesprochen, dass ich da irgendwas habe, was mit Sexualität zu tun hat, was nicht richtig ist, sage ich es mal.
Mhm.
Und ich habe auch nichts gefunden, wo ich mich hinwenden kann. Und das war so das große Problem. Und ich hatte dann zwar meine Probesitzungen bei Therapeuten, aber wenn ich das angesprochen habe, wurde das abgewunken. Entweder so, das ist erstmal nicht relevant, obwohl ich gesagt habe, so, ich leide da massiv drunter. Ich brauche Hilfe, ich muss wissen, was das ist. Und es wurde trotzdem abgewunken.
Also du hast es ganz klar so gesagt, ich empfinde sexuelle Erregung bei Toten. Und die so, ach ja, Mensch, das ist nicht wichtig.
Ja, ich habe gesagt, ich leide da massiv drunter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll damit. Und das wurde abgewunken.
Das kann ich mit keiner Gehirnzelle nachempfinden. Ich verstehe, also weil das ist, also da sollte doch, das ist doch sehr eindeutig. Also auch wenn es sehr selten vorkommt oder dieses Krankheit oder Störungsbild der Nekrophilie, sollte es einem doch ein Begriff sein, oder?
Man sollte wenigstens darauf eingehen, wenn der Patient sagt, ich leide massiv darunter. Ja. Aber dann war es so, ja, erleben Sie das so und so und hier und da, ne, wurden ein paar Fragen gestellt und dann waren die so, okay, es sind auf jeden Fall keine Zwangsgedanken. Und ich so, okay, weil ich gehofft hatte, dass es Zwangsgedanken sind. Weil Zwangsgedanken, die kriegt man eher weg.
Ah, okay, Zwangsgedanken lassen.
Da kann man mit, ne, ist was ganz anderes. Die können auch sexuell sein, keine Frage. Aber das ist halt nicht dasselbe wie jetzt eine paraphile Störung, logischerweise. Und ja, mir wurde dann einfach gesagt, so, es sind keine Zwangsgedanken. Und ich war so, okay, was ist es dann? Weil ich habe jetzt nicht gesagt von wegen, ich stehe auf Leichen oder so. Ich habe gesagt, ich leide massiv darunter und habe beschrieben, was mir gefällt.
Mhm. Was ja, denke ich, dann entsprechend einschlägig
so,
ist.
Ne, mit dem Körper und da und was ich da machen möchte oder was ich mir vorstelle. Und ich habe danach gegoogelt, habe nichts gefunden tatsächlich. Also bin ich auf den Begriff Nekrophilie gestoßen, lustigerweise.
So.
Ich habe dann mit der Telefonseelsorge Kontakt gehabt und habe die gefragt und die waren so, ja, keine Ahnung, was das ist. Weil
was? Ich bin völlig entsetzt.
Ja,
okay.
Weil der Geschlechtsverkehr, den ich mir vorstelle, nicht mit Genitalien ist.
Ja, und?
Und dann war es aber, deswegen war es den Leuten nicht klar. Das war der Punkt, weil die Leute sich unter Nekrophilie vorstellen, so, ja, du möchtest Verkehr haben mit einer Leiche. Und wie stellt man sich Verkehr vor? Penetrativ.
Ja.
So mit den Genitalien halt. Okay. So, ne? Und deswegen kamen die da nicht drauf. Und faszinierenderweise, genau zu dieser Zeit, kam dann die Serie und die Doku von Jeffrey Dahmer raus.
Ah.
Und ich habe die Serie geguckt und so wie er Leichen geschändet hat, war ich so, fuck. Okay, fuck.
Da will man sich natürlich auch wiedererkennen in dieser Serie, ne?
Unbedingt, also, das ist wahnsinnig inspirierend.
Ja, danke dafür.
Und ich habe dann die Doku darüber angeguckt und bin dann auch auf YouTube gegangen, weil da auch mehrere Videos darüber sind, auch von der damaligen Zeit. Da wurde ja sehr viel früher Interviews gegeben mit Straftätern, mit Serienmördern und alles und auch mit den Forensikern davon. Und sein Forensiker war ja auch darauf spezialisiert, auf paraphile Störungen.
Ja.
Und der hat das dann so erklärt, dass Nekrophilie nicht bedeutet, dass man genitalen Geschlechtsverkehr mit einer toten Person haben möchte, sondern dass es auch viel mehr ist, dass manche nur zugucken, also hingucken wollen, masturbieren wollen, dass manche streichen wollen oder sich dran reiben wollen, dass es manchen um die Knochen geht oder eben Wunden hinzufügen, also verstümmeln und das dafür benutzen.
Mm.
Und ich war so, ja, scheiße, es könnte Nekrophilie sein. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin darüber gesprochen.
Das war dann die erste Person, vor der du, also nee, abgesehen von den Fachleuten, die alle gesagt haben, nee, weiß ich nichts von, war das die erste Person aus deinem Umfeld, der du dich...
Die erste Person aus meinem Umfeld war meine Ex-Freundin, ist auch eine sehr gute Freundin von mir. Und ja, dann meine beste Freundin. Okay. Und die haben beide gesagt so, ja, Sascha, das ist mit Sicherheit Nekrophilie, seit wann ist denn das? Und ich so...
Seit immer.
14? Weiß nicht, 14 ungefähr. Mhm. Und die, oh, okay, ja. Mhm.
Ist das denn, könnte die sich auch später, könnte ich jetzt mit 30 morgen aufwachen und merken, da entwickelt sich eine paraphile Störung?
Ja.
Also das kann auch später noch kommen.
Du bist da nicht davor gefeit. Es gibt keine Altersgrenze von wegen, ab da ist es dann over. Nein, jeder Mensch kann jederzeit beispielsweise aufwachen und scheiße.
Oh Gott.
Das kann passieren. Deswegen, es gibt ja auch sehr viele Zwangsstörungen, die darauf aus sind, wo die Leute Angst haben, dass sie Pädophile sein könnten. Und sehr viele Menschen, die sich an diese Stellen wenden, wie kein Täter werden, die ja für Pädophile ausgelegt sind, die sind nicht pädophil. Die haben Angst davor, es zu sein, aber sie sind es nicht.
Ach so.
Also es ist auch völlig in Ordnung, dahin zu gehen, einfach weil man Angst hat, man könnte das haben. Nicht, wenn man sagt explizit, ich weiß, ich stehe da drauf.
Dafür ist es ja also.
Ne? Also sie sind dafür da, das mit dir abzuklären, auch völlig anonym. Mit Schweigepflicht. Niemand wird erfahren, wer du bist.
Ja.
Und dann kannst du da hingehen und die gehen das mit dir durch und die erklären dir das. Und da kannst du da einfach deine Sicherheit ja rausziehen. Ja.
Ich würde gerne, wir machen gleich weiter bei den Reaktionen aus deinem Umfeld. Nur bevor ich am Ende der Folge nochmal zum Anfang springe, würde ich das kurz nochmal abklären. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass dein Umfeld das irgendwie dann halt auch als eklig empfunden hat, ne, diese Inhalte aus Horrorfilmen, du aber gar nicht. Und ich habe mich gefragt, also ich hatte zum Beispiel auch mit 14, 15, 16 eine wahnsinnige Faszination mit Gore, war aber sehr zwiegespalten, weil die eine Seite fand es faszinierend, die andere war angewidert und hat gemerkt, dass das bei mir schon, dass es mich schädigt.
Mhm.
Und dass diese Komponente hat bei dir komplett gefehlt?
Ja.
Okay, also da ist null, Leidensdruck entsteht nicht dadurch, dass du dich quasi trotzdem zwangsläufig mit potenziell traumatisierenden Inhalten konfrontierst.
Nee, ich fand das überhaupt nicht schlimm. So, ich fand es interessant, ja, aber das war es halt auch wieder. Ne?
Mhm.
Also ich meine, viele kennen ja auch die Faszination mit dem Tod und manche verwechseln das dann mit Nekrophilie, was manchmal auch, also gerade gesellschaftlich da so gesehen wird.
Mhm.
Aber rein diagnostisch gesehen ist Nekrophilie immer sexuell, immer eine sexuelle Erregung gegenüber Leichen und nicht die Faszination mit dem Tod oder die Liebe zum Tod.
Mhm.
Das wird unterteilt in die Thanatophilie.
Oha,
und das muss nicht sexuell sein. Da kannst du einfach sagen, so, ich bin gerne auf Friedhöfen, ich finde es total schön und man sammelt vielleicht Gegenstände von toten Personen oder Bilder von toten Personen, so einfach alte Fotos und solche Dinge. Das würde man dann als Thanatophilie betiteln, nicht als Nekrophilie.
Okay. Und diese Schockkomponente fehlt bei dir total, weil es sich so natürlich anfühlt aus dir heraus. Und da reden wir im nächsten Interview noch ausführlicher drüber, aber du hast ja auch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, die es dir so ein bisschen versagt, Scham zu empfinden.
Ja.
Wie war das bei der Nekrophilie? Weil du hast gesagt, Leid entsteht auch durch den Druck von außen. Aber wenn du keine Scham empfindest, wäre das dann nicht so, ja, sollen die das doch komisch finden?
Ich bin vor allem deshalb erschrocken, weil es mir irgendwo bewusst geworden ist im Kontext zu Straftaten von eben Jeffrey Dahmer. Ne?
Also was du halt für dich auf gar keinen Fall möchtest.
Ja, das war so die einzige Verbindung, die ich hatte.
Hätten wir erwähnen sollen, dass du kein Täter bist? Aber doch, das habe ich am Anfang gesagt, ne?
Weiß ich nicht. Aber ich bin kein Täter. Ich krieg öfters mal Kommentare von wegen, ich glaube nicht, dass du das letzten Endes machen würdest. Und ich denke mir so, ja, möchten wir es herausfinden? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Also, aber gut. Ne, es geht ja nicht darum, so, ja, wenn das probieren wir, das würde es dir bestimmt nicht gefallen. Ja, wollen wir es ausprobieren? Nee, bitte nicht. Bitte nehmen wir einfach ernst, dass die Störung echt ist und existiert und dass ich das
und
erregend finde.
Und dem trotzdem nicht unbedingt jetzt. Wir müssen das jetzt nicht ausprobieren. Also, ich meine, ist ja, ich lieb's auch. Sei doch froh, dass da ein Mensch ist, der sagt, ich möchte es nicht rausfinden. Und die Leute so, ja, nee, glaube ich nicht, dass du so.
Ja, so, also. Weil ich ihm das Gefühl habe, dass wenn ich es tun würde, dass ich meine Sexualität verlieren würde, in dem Sinn, also meine sexuelle Orientierung, dass ich nichts anderes mehr gut finden würde, außer das. Mhm. Weil es ja jetzt schon so viel erregender ist.
Das heißt, du erlebst auch noch normale Sexualität.
Ja.
Okay. Nur notwendig sind die Fantasien für den Höhepunkt.
Um ihn als befriedigend
ja,
zu empfinden.
Ja, oder sonst
genau.
Ist es, ja. Weiß ich nicht.
Ja, also es ist auch super häufig so. Also nur weil du eine paraphile Störung hast, kann man auch bei Fetischen haben. Es muss keine Störung sein, dass man nur noch das erregend findet. Aber Sexualität ist so viel mehr als eine Orientierung oder ein Fetisch. Sexuelle Orientierung ist ja ein riesiges Spektrum. Mhm. Das heißt, ich habe meiner Sexualität, meiner sexuellen Orientierung, sodass ich auf Frauen stehe. Ich habe in meiner Sexualität generell verschiedene Dinge, die erregend sein könnten. Und dann eben meine kleine Kiste mit meiner paraphilen Störung, sage ich jetzt mal. Also ich hatte ihre eigene kleine Schachtel.
Die Büchse der Pandora.
Genau, genau. Und ja, deswegen, es wird so gerne vergessen, es wird so gerne in einen Topf geworfen. So, ne? Es gibt ja auch viele hetero Frauen, die lieber Lesbenpornos gucken.
Ja, das stimmt auch total, was du sagst. Niemand hat ja nur eine Präferenz in irgendeine Richtung. Also es können total viele Dinge sein.
Das, was du erregend findest, heißt nicht, dass es dasselbe sein muss wie deine sexuelle Orientierung. Mhm. So, ne, dein Sexualleben, dein romantisches Leben. Das ist alles ein riesiges Spektrum. Und ja, deswegen ist es wichtig, das zu betonen. So, ja, ich kann komplett normale Beziehungen führen und die Partnerin kriegen davon auch nichts mit. So wie denn auch. Die können ja nicht in meinen Kopf gucken. Die wissen ja jetzt nicht, woran ich denke, wenn ich gerade zum Höhepunkt komme. Mhm. Und viele Leute denken ja beim Sex auch mal an andere Sachen und nicht an den Partner, der gerade, ne, da ist.
Auch, ja. Ich weiß, ich frage mich halt so, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich hätte Gewissensbisse, wenn so wäre und ich das nicht kommunizieren würde. Beziehungsweise, du hast eben gesagt, deine Ex-Partnerin wusste das. Wart ihr da noch zusammen?
Nein.
Ach so, okay, also.
Und erst jetzt im Nachhinein erfahren war so, oh, irgendwo ist es merkwürdig zu wissen, dass das so war. Mhm. Aber okay, ja, ich meine, man kriegt es halt nicht mit, so, was willst du machen?
Ja.
Die Gedanken tun ja niemandem weh.
Nee, das stimmt. Vielleicht das Einzige, was einem da, also wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetze, gerade bei Nekrophilie, weil es eben den Tod so, den eigenen Tod quasi zwangsläufig mit beinhaltet, das wäre, glaube ich, die Komponente so, okay, die so ein bisschen befremdlich ist, weil das natürlich auch mit den Ängsten einer Person spielt. Aber letzten Endes stimmt es, Gedanken sind frei und tun erstmal niemandem weh.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach die anfängliche Berührungsangst, die man da vielleicht hat. Gut. Jetzt aber zurück zum Leidensdruck verursacht durch Schamgefühl und zu Jeffrey Dahmer.
Zurück zu Jeffrey.
Genau. Zurück zu der Punkt, wo du quasi dann, also wo du das im Kontext mit Straftaten gesehen hast, das war das, was in dir Unwohlsein ausgelöst hat.
Ja, weil ich mir dachte so, ich bin das nicht. Mm. Ich bin nicht wie Jeffrey Dahmer. Ich bin nicht wie irgendein anderer Täter. Ich möchte das nicht ausleben. Weil man muss ja auch immer bedenken, etwas zu tun, eine Handlung, ist ja immer eine Entscheidung. Ab irgendeinem Punkt hast du dich ja, wenn du Straftäter geworden bist, dazu entschieden, dass du das jetzt machen möchtest.
Deswegen wurde Jeffrey Dahmer ja auch verurteilt.
Ja, und es gibt so viele Fälle, wenn man sich die anguckt, wo die TäterInnen zuvor gesagt haben, ich brauche Hilfe. und sie haben keine Hilfe bekommen. Und das ist auch mit einer Tragödie. Es ist die Tragödie, dass einem Menschen, der um Hilfe gebeten hat, keine bekommen hat. Und die Tragödie, dass er dann Täter geworden ist.
Ja. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so wichtig, dass man eben allein, Nekrophilie ist so selten. Und das Erste, was ich, glaube ich, auch machen würde, wenn ich sowas bei mir merken würde, ist zu googeln. Aber wenn ich dann merke, es gibt, also wie du sagtest, nur Straffällige. Und ich glaube, ich würde mir so sehr einfach irgendein Forum oder irgendwas wünschen, wo Betroffene von ihren Erfahrungen berichten und wo es halt vielleicht auch positivere Erfolgsgeschichten gibt, zu lesen gibt, wo halt Leute sagen, ey, ich bin erfolgreich in Therapie und mir geht's besser damit und so.
Ja, das würde man sich wünschen, aber das gibt es nicht.
Du sitzt hier.
So, ich bin durch mich, ich bin die eine Person, wo darüber spricht. Aber das Ding ist, als ich noch nicht veröffentlicht habe, dass ich nekrophil bin, sondern einfach nur darüber gesprochen habe, dass eine paraphile Störung vermutet wird. Mich haben mehrere Leute kontaktiert und gesagt, die in die Telegram-Gruppe, geh da und dahin, auf die in die Seite, und das war halt Darknet.
Also eher das so, dass es bestärkt wird.
Das waren Seiten, wo es heißt, ja, das sind ganz viele andere Nekros und da werden geile Videos hochgeladen und Bilder. Mhm. Und es ist natürlich irgendwo dann so ein Jucken hinten, wo man sich denkt, ach, soll ich es gern sehen. Und dann musst du dich aber dagegen entscheiden und sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Und das finde ich auch extrem problematisch. So, du suchst nach Leuten, die dich verstehen, du möchtest Menschen erreichen.
Das und zieht ersten, dich ja noch eher in die falsche Richtung.
Die ersten, die darauf reagieren, sind Leute, die das bestärken und sagen, ist doch geil, ist doch normal, du tust ja niemandem weh, die Person ist ja tot. Und das sagen auch manche Kommentare von mir, wo ich denen auch sage, es geht nicht darum, der toten Person weh zu tun. Du vergisst die Angehörigen, die dahinter stehen.
Mhm. Ja.
Die sind ja auch noch da.
Richtig.
Und die leiden
und Consent fehlt halt einfach.
Ja.
So, ne, also.
Eine Leiche geht kann halt keinen Konsens geben, ein Tier kann keinen Konsens geben, ein Kind kann keinen Konsens geben. Wieso muss man da Unterschiede machen? Ja. So, nur weil die Person tot ist?
Hast du manchmal Angst oder hattest du mal Angst, dass du vielleicht doch irgendwann schwache Momente haben könntest?
Angst davor nicht, nee. Mhm. Aber ich wurde natürlich schon mehrfach damit auch konfrontiert, weil die Leute sehr gerne Videos hochladen von Kriegsgebieten, wo sie dann Videos zeigen, wie Menschen geköpft werden und sowas und die Leichen dann irgendwie hinlegen. Das Letzte, was passiert ist, sind die Fotos von der Mutter von Gypsy Rose.
Ach ja, also sowas triggert dich dann, wenn sowas im Umfeld ist, also im kursiert oder so.
Was heißt triggern? So, wenn man das einfach geschickt bekommt oder wenn man durch TikTok scrollt oder so.
Ach so, und dann wird dir das angezeigt.
Das ist dann so ein, klar, im ersten Moment erschreckst du erstmal so, was ist das jetzt so? Weil du erwartest, naja, natürlich kein Foto von einer Leiche einfach so, wenn du durch TikTok scrollst. Aber merkst natürlich direkt so, dass die Erregung halt kommt, dass du diese Fotos halt gut findest. Und dann ist der wirklich schwere Punkt, aktiv zu sagen, ich suche jetzt nicht nach diesen Fotos, weil sie sind öffentlich zugänglich, sie sind nicht im Darknet, es ist keine Straftat, sie anzugucken. Und das ist ein Problem.
Und das erfordert viel Selbstkontrolle.
Ja, weil du den Unterschied merkst, ob du ein Bild siehst, visuell, oder deine Fantasien benutzt. Das macht einfach einen großen Unterschied, es ist viel nahbarer.
Da herkömmliche Hygieneartikel wie zum Beispiel Tampons für mich nicht in Frage kommen, einfach weil mein Körper mir durch die gottlosesten Unterleibkrämpfe während meiner Periode sehr deutlich zu verstehen gibt, dass er kein Eindringling in Wattebauschform wünscht, waren die Period Panties von The Female Company für mich einfach die ultimative Rettung. Davor habe ich echt schon alles ausprobiert, was ihr euch vorstellen könnt. Aber Binden fühlen sich nach Windeln an und verrutschen. Bei Menstruationstassen haben wir wieder diese Fremdkörperproblematik. Plus, mir hat sogar mal eine Nierenkolik beschert. Wie genau sowas passieren kann, könnt ihr googeln. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Jedenfalls habe ich, was das betrifft, schon einiges durch. Und allzu viel bleibt dann da ja auch eigentlich nicht mehr. Aber dann kam The Female Company als mein Retter in der Not daher. Und ganz ehrlich, ich will nie wieder etwas anderes. Denn die Perioden-Panties sind super bequem, viel saugstärker, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, weshalb das echt eine hygienische Sache ist. Und die sehen auch noch schön aus.
Neu im Sortiment ist jetzt die Tape and V-Cut in der Farbe Botanical Green. Die kommt in einem schnittigen Design daher, ist super saugstark und dabei nur 1 Millimeter dicker als herkömmliche Unterwäsche. Und eine November bei The Female Company unter dem Motto Red Month, wir sehen rot steht, könnt ihr euch jetzt unter www.thefemalecompany.com den größten Sale des Jahres sichern, bei dem ihr bis zu 60% sparen könnt und mit unserem Code Red, also das englische Wort für rot, unterstrich Stimmen, alles komplett in Großbuchstaben geschrieben, bekommt ihr nochmal 15% on top. Das Angebot gilt bis zum 30.11. Anschließend erhaltet ihr mit unserem Code RED unterstrich Stimmen die üblichen 12% auf das reguläre Sortiment. Alle Infos zu dem Angebot habe ich euch aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree hinterlegt. Wann bist du denn... Also was war letzten Endes der Auslöser dafür, dass du dich entschlossen hast, okay, ich brauche jetzt Therapie? Wie sah die Situation aus, kurz bevor du dann aktiv nach Hilfe gesucht hast?
Ich wurde einfach nicht ernst genommen. Ich habe nirgendwo Therapie bekommen, auch nicht für meine PTBS, also meine posttraumatische Belastungsstörung. Ich wurde vom System fallen gelassen. So. Mir wurde gesagt, ja, melde dich da. Der letzte Therapeut hatte gemeint, ja, melde dich da in der Ambulanz. Am besten gehst du stationär in Therapie. Die können dir helfen. Du brauchst eine ordentliche Traumatherapie. So schnell wie möglich. Und ich war so, okay, gut. Weil er meinte, so, er kann das nicht verantworten, mit mir weiter zu arbeiten. Da war er selber noch im Approbationsjahr. Also letztes Jahr, Lehrjahr. Also war komplett unter Supervision. Und ich bin von dieser Therapiestunde rausgegangen, habe mich da schon verarscht gefühlt, weil er die Stunde davor gesagt hat, ich würde einen Platz kriegen bei ihm und er würde mich therapieren und dann hat er das abgebrochen, weil es ein Supervisor gesagt hat, so,
schwierig,
mach's nicht.
Gibt's wenige Fachleute auch dafür, oder?
Ja, ja. Und ich habe dann da angerufen, wo er meinte, soll ich mich hinwenden? Und die haben gesagt, ja, wir setzen dich mal auf die Warteliste schon mal. Ne? Und dann war ich so, ja, und wie lange dauert das? Und ich sag, 2 Jahre. Und ich stand da und war so, ja, mir wurde gesagt, ich soll so schnell wie möglich Traumatherapie machen, am besten stationär. Und ich so, ja, wir sind keine Notfallambulanz, da müssen sie warten. Und dann, du fühlst dich so fallen gelassen, so zurückgelassen, dass du dir denkst so, macht es überhaupt noch Sinn, nach Hilfe zu suchen, wenn dies dir offensichtlich keiner geben möchte? Und ich habe dann von dem Post bekommen und dann war das Erstgespräch für Erstevaluierung zu gucken, was genau hast du, passt du bei uns auf Station, war dann natürlich ein bisschen schneller, so nach ein paar Monaten schon, aber trotzdem die Warteliste für stationär hieß es dann so 1 bis 2 Jahre, wahrscheinlich haben sie gesagt 1 Jahr, vielleicht ein paar Monate drüber und 1,5 Jahre später, das war vor kurzem erst, habe ich auch den Anruf bekommen von wegen, ja, wir hatten jetzt übrigens Platz für dich und ich war so, okay, es gerade passt nicht wirklich in mein Leben rein. Und dann war sie so, oh, was ich vergessen habe zu fragen, wie viel wiegen sie denn? Und ich war so, naja, wir wissen ja, dass meine Erststellung nicht mehr relevant ist, aber ich habe das und das Gewicht, so 3 Kilo unter Normalgewicht. Und ich so, ja, dann werden wir sie nicht behandeln.
Das verstehe ich auch nicht. Die Leute suchen Hilfe und aufgrund irgendwelcher Schwellen, die dann da gesetzt werden.
Ja, es wurde dann auch gesagt, ja, dass, wenn sie jetzt ein Normalgewicht hätten und sie nehmen dann vielleicht 1 Kilo ab, wenn sie es nicht innerhalb von 2 Tagen wieder drauf haben, fliegen sie raus. Und dann wurde mir auch gesagt, ihr dissoziales Verhalten, das sie so an den Tag legen, ne, das kann auch sehr schnell zu einem Rauswurf führen. Und ich war so, okay, dann wird das ja auch einfach nichts. Ne? Dann kriege ich auch hier wieder Hilfe verweigert wegen Verhaltensweisen, die aufgrund von Traumata entstanden sind. Und dann habe ich halt Pech gehabt, blöd gesagt.
Und wo hast du letzten Endes, oder hast du Hilfe gefunden? Wie ging es dann weiter?
Ich bin ja zwischenzeitlich dann wirklich zur Täterprävention, wo ich dann angerufen habe und gesagt habe, okay, ich habe die Fantasien, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich werde von allen abgelehnt, ich fühle mich komplett im Stich gelassen, das ganze System ist gar nicht auf mich ausgelegt, was soll ich machen? Und dann waren die so, okay, sie rufen jetzt bei der nächsten Nummer an und sagen dasselbe nochmal. Ich gebe denen durch, dass sie jetzt gleich anrufen werden und dann sagen sie es selber nochmal und dann gucken wir, dass sie einen Termin kriegen. Und ja, so ist es dann da gelaufen. Ich hatte dann mein Erstgespräch bei der Täterprävention aus purer Verzweiflung und ich habe gesagt, also ich bin da reingekommen und die war so, okay, wollen wir mit der Tür ins Haus fallen oder wollen wir normal erstmal anfangen. Und ich war so, okay, ein bisschen normal, ein bisschen reinfühlen. Bei einer fremden Person sowas Intimes zu sagen, ist natürlich super.
Klar, unangenehm. Vor allem da geht es ja richtig dann auch an die Fantasien im Detail. Und
genau,
so.
Genau. Und dann hat sie gesagt, ich soll einfach so detailliert wie mir möglich, also so wie ich mich wohlfühle, dann das sagen. Also nach einem kurzen, wie geht's dir, was ist so dein Lebensstand und so, Gespräch. Und sie hat mich angeguckt und gesagt, okay, also so komplett wertfrei. Also okay, und sie leiden darunter und wie fühlt sich das für sie an? Und seit wann ist das so? Und ich habe mich zum ersten Mal gesehen gefühlt und verstanden gefühlt und war so, okay, ich bin nicht dieses Monster. Und am Ende der Stunde hat sie auch gesagt, okay, der Ablauf ist, dass das alles nochmal im Team besprochen wird. Also generell, das ganze Team weiß vor einem Fall Bescheid. Alle Stunden werden immer im Team besprochen. Und dann wird entschieden, ob ich in dieses Programm reinpasse. Also die haben verschiedene Programme. Die haben ein Programm für Opfer von sexualisierter Gewalt oder auch generell Gewalt. Sie haben ein Programm für Gewaltfantasien und ein Programm für sexualisierte Gewaltfantasien. Und ja, nach so 2 Wochen war es, glaube ich, wurde ich dann angerufen und wurde mir gesagt, dass ich den Platz bekomme. Bin nochmal hingegangen.
Wieder zittern.
Ja,
warum
ja.
Sagt keiner einfach, ja, hier sind sie richtig, schön, dass sie da sind.
Weil sie begrenzte Plätze haben. Ne?
Ja.
Das ist es halt. Und da hat sie dann gesagt, sie kriegen einen Platz unter einer Bedingung. Und ich so, okay,
was ist jetzt wieder
die Bedingung? Und ich so, ja, ja, wir haben ja in der ersten Stunde darüber gesprochen, was ihre Therapieziele sind. Und ich möchte aber, dass es auch ein Therapieziel von Ihnen ist, an Ihrem dissozialen Verhalten zu arbeiten. Mhm. Also das ist tatsächlich der Hauptgrund gewesen, warum ich dann Platz bekommen habe. Weil sie gesagt hat, das sieht sie als problematischer an als meine Fantasien.
Ich könnte mir auch vorstellen, also eine paraphile Störung in Kombination mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung ist natürlich ist eine gefährliche Kombination.
Es ist eine sehr häufige Kombination.
Auch,
aber ja, ja.
Die Schwelle
ja.
Zur Kriminalität, die wird dadurch ja, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen niedriger.
Ja, einfach, weil du ja keine Reue empfindest.
Richtig.
Und
ja.
Kein Mitleid und ja, ich meine.
Und keine Scham und keine Angst vor Strafe. Und deswegen ne, ist halt nicht dieses, oh nee, das kannst du nicht machen.
Es ist ja auch super häufig, generell bei paraphilen Störungen, dass die Betroffenen sich Berufsfelder suchen, wo sie den besten Zugriff darauf kriegen. Viele pädophile Menschen sind im pädagogischen Bereich, im Bereich mit Kindern. Da wird auch gerne vergessen, dass es auch sehr, sehr viele Frauen gibt, die Pädophilie haben. Und auch da sehr viele Übergriffe passieren, weil da ein Anfassen eines Kindes von einer Frau mehr akzeptiert wird, mehr toleriert wird als von einem Mann. Obwohl wir da an dem Punkt dann schon von sexuellen Übergriffen sprechen teilweise. Ne? Wenn die an den Schritt fassen und so tun, das wäre so nebenbei. Von der Frau wirkt es weniger bedrohlich. Und klar, natürlich gibt es auch Nekrophile, die sich explizit die Berufe aussehen, suchen, wo sie sagen, so, ich bin Bestatter, ich arbeite in der Pathologie, ich arbeite
ich glaub,
in der Rechtsmedizin.
Wir alle erinnern uns an den Anrufer bei Domian. Oder auch nicht. Diesen einen ganz bestimmten Medizinstudenten. Gleiches Spiel.
Ja.
Okay, also die dissoziale Persönlichkeitsstörung war das primäre Therapieziel oder das war die Bedingung und da hast du eingewilligt und gesagt, alles klar.
Genau, genau. Und es wird auch immer besprochen, auch im Team dann, ob man auch wirklich Fortschritte macht, weil es halt hieß, ja, wenn es bemerkt wird, dass ich nicht richtig mitarbeite, so, wir haben begrenzte Plätze. Das heißt, wenn sie nicht an sich arbeiten, fliegen sie raus. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich war so, okay, verstehe ich. Und manche Leute haben dann darauf reagiert, wo ich das erzählt habe, von wegen, ja, das geht doch auch nicht, das ist so Verweigerung von Hilfe. Und ich so, nein, das ist ja auch dann von mir Verweigerung, die Hilfe anzunehmen. Und
beide Seiten stellen Bedingungen.
Ja, und ich denke mir so, ich brauche ja eine strenge Hand. Ich brauche jemanden, der sich nicht von mir verarschen lässt. Und ich brauche eben auch diese, irgendwo auch die Motivation. Wo es dann heißt so, wir helfen dir, sehr gerne, kein Problem. Aber dafür musst du uns entgegenkommen.
Würdest du sonst die dissoziale Persönlichkeitsstörung gar nicht therapieren lassen?
Nicht in demselben Ausmaß.
Okay, weil die halt nicht so einen Leidensdruck verursacht.
Ja, aber ich habe schon verstanden, dass das ja miteinander zu tun hat, dass das ein Rattenschwanz ist, so verschiedene Verhaltensweisen, wo ich sage, so, das stört mich, aber das nicht. Aber es spielt halt einander rein. Ich muss beides bearbeiten, wenn ich das eine davon loswerden will. Und das ist einfach die Einsicht, die ich da mitbringen muss, nicht von wegen, ich mache das jetzt, weil die das will, sondern wirklich, ich habe selber verstanden, dass es wichtig ist.
Du hast eben gesagt, Zwangsgedanken wären heilbar. Nekrophilie ist es nicht.
Ja.
Inwiefern hilft dir dann die Therapie? Also was sind da die Therapieziele? Was erhoffst du dir davon?
Es geht darum, einen Umgang damit zu finden, auch präventives Verhalten zu fördern. Ne, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht in den Beruf Bestatter beispielsweise. Und ja, selber einfach einen Umgang damit finden zu lernen, so ist es okay, diese Gedanken zu haben. Ich kann nichts dafür. Sie tun niemandem weh. Ich darf sie benutzen. Aber auch sicherzustellen, dass ich den Rest meiner Sexualität nicht verliere. Also wirklich sicherzustellen, dass ich andere Dinge auch benutze. Es gibt auch eine Methode, wie man das bestärken kann, wie man auch die paraphile Störung verringern kann. Mhm. Es ist nicht zwingend, dass es funktioniert. Es ist eine Theorie, die Anwendung findet in der Psychotherapie. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber es ist prinzipiell auch, so blöd es klingt, nur für Cis-Männer. Und da geht es nämlich um die Refraktärphase. Das ist die Phase bei einem Mann, also bei einem biologischen Mann, nachdem er einen Orgasmus hatte, wo der Körper keine sexuelle Erregung mehr empfinden kann. Das ist bei jedem unterschiedlich, bei manchen nur ganz kurz, bei manchen so 10 Minuten, halbe Stunde, Stunde. Das ist komplett unterschiedlich. Manche sind da sehr schnell, die sind dann so nach einer Minute können die wieder. Aber da geht es darum, dass du auf ein Blatt Papier deine Fantasien so detailliert wie möglich aufschreibst und auf der anderen Seite lässt du zum Beispiel ein Porno laufen. Und dann masturbierst du. Und du versuchst, so viel wie möglich auf den Porno zu achten beim Masturbieren. Mhm. Du darfst deine Fantasie benutzen, indem du halt da kurz rüber guckst und da ne, mitliest und so. Aber das Ziel ist es, den Orgasmus zu haben, während du wenigstens auf den Porno guckst. Auch wenn du okay. gesagt hast, du hast den Orgasmus wegen deiner Fantasie, du solltest das bildlich verknüpfen, neurologisch betrachtet, mit dem normalen Porno. Und nach diesem Orgasmus gehst du dann zu deiner paraphilen Störung, zu deinen Fantasien, nimmst dieses Blatt in die Hand und liest es laut vor.
Oh, das stelle ich ja. mir ganz seltsam vor.
Das ist super unangenehm, wenn man sich es allein schon vorstellt. Und da geht es darum, dass die Verknüpfung ein bisschen runtergeschraubt
das
wird.
Das macht komplett Sinn unter dem das Anbetracht ist ein, der ja, Konditionierung.
Das ist eine Rekonditionierung. Und klar, du kriegst die nicht komplett weg, aber du kannst sie verringern. Aber es geht über Wochen und Monate und Jahre.
Das ist
und
klar.
du musst es beibehalten, du musst es immer wieder tun. Und du musst halt wirklich ja, dein Gehirn neu trainieren, weil ja, je mehr Platz die paraphile Störung bekommt, je mehr du die benutzt, desto mehr nimmt sie ein.
Aber unterdrücken soll man die Gedanken nicht. Also man soll sie schon benutzen. Nee,
weil du hast ja sonst einen sexuellen Frust und den wollen wir vermeiden, diesen sexuellen Frust.
Ja, weil ich glaube, das führt dann wahrscheinlich eher zu Übersprungshandlungen, wenn sich ganz viel Frust aufgebaut hat, oder?
Ja, da kannst du irgendwann dann so frustriert sein, dass du irgendwas tust. Es kann eine Sexualstraftat sein, es kann eine Gewalttat sein. Oder du sagst, du bist so depressiv dadurch, dass du dir selbst was antust. Das kann ja auch sein. Das muss ja nicht immer fremdgefährdend sein.
Ich stelle mir das auch weg. Also ich glaube, dieser Leidensdruck ist nicht zu vernachlässigen. Also platt gesagt, stelle ich mir das vor, als würdest du die ganze Zeit eine Körperstelle, die unfassbar juckt, aber du darfst nicht kratzen. Ja. Also irgendwie ist die ganze Zeit irgendwas.
Ich meine, Menschen, die noch nie sexuelle Frustration empfunden haben, werden das weniger greifen können. Mhm. Ich glaube, Frauen können das mehr greifen. Ich glaube, Frauen
Was führt dich zu der Annahme, sind die anfälliger für sexuelle Frustration?
Wenn wir uns die Orgasmus-Gap angucken.
Ja, okay, das
so,
kann gut sein.
Ja, wenn
ja.
eine Frau so kurz vorm Orgasmus, dann ist es vorbei, weil der Mann ist gekommen und ist so, ja, jetzt gehe ich schlafen, jetzt bin ich müde.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Und der Orgasmus der Frau so übersprungen wird, aber du warst kurz davor zu kommen und so und scheiße. Ich glaube, das kann man damit, ich glaube, Frauen können das mehr verstehen, diesen sexuellen Frust. Ich glaub, Frauen erleben das in der Regel öfters als ein Mann.
Das kann sehr gut sein. Die Begründung leuchtet ein, sehe ich. Du hast eben gesagt, dass paraphile Störungen, auch Nekrophilie, den Zweck der Selbsttröstung erfüllt und dass da auch so ein bisschen die Ursachen liegen können, laut einiger Theorien. Kann man in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Therapie an einen Punkt kommen, wo man das quasi nicht mehr wirklich braucht und weitestgehend ablegen kann, dieses Tool, was man sich daran gezogen hat?
Dass du es auf emotionaler Ebene nicht mehr brauchst, ja. Da kannst du definitiv ankommen. Das ist dann ja die Traumaheilung auch oder die Heilung dessen, woher das eben kommt. Muss ja kein Trauma sein. Mhm. Aber die Fantasien bleiben trotzdem. Ne? Also das ist dann trotzdem so, dass du die extrem erregend findest und vorzugsweise benutzt beim Masturbieren. Aber ja, diesen Aspekt, dass du sagst, ich brauche das, auch auf einer emotionalen Ebene, das kannst du wegkriegen.
Okay. Kannst du so eine Therapie, wie darf ich mir das vorstellen, wie läuft das ab, was sind die Inhalte? Also man redet haarklein über alles und...
So detailliert wie möglich, du musst nicht alles sagen, wenn es dir zu unangenehm ist, aber einfach erklären und du kriegst halt Fragen gestellt, die du dir selber nicht gestellt hast. Ne? Die, okay. Wo du selber dachtest, so, wäre ich jetzt nie drauf gekommen, mir das zu stellen oder du selber vor dir weggelaufen bist und dann ne, das so nicht hinterfragt hast, so... Meine Therapeutin hat mich mal gefragt, so, ja, was ist denn so toll da dran? Und ich war so, ha, ist eine gute Frage.
Also ein hohes Maß an Selbstreflexion.
Ja, einfach. Du wirst dazu ein bisschen, ich will es nicht sagen, gezwungen, aber
eingeladen. Ich lade sie dazu ein, hinzusehen.
Ja, du wirst dazu eingeladen, dich selbst zu hinterfragen. So, was findest du an dieser Fantasie, die du hast, eigentlich so geil? Und dann ne, das mal runterzubrechen und dann zu sagen, okay, ich mag, dass es was Besonderes ist vor allem, weil da nur ganz besondere Leute Zugriff drauf haben. So Ärzte beispielsweise, die jahrelang dafür gelernt haben.
Exklusivität.
So ja, es ist was niemand, also nicht jede Person hatte einfach so die Möglichkeit, da Zugriff drauf zu kriegen. Es ist einfach was Besonderes. Und dann eben auch dieser Aspekt, es ist... Ein toter Körper, der reagiert nicht, der verurteilt dich nicht.
Es geht keine Gefahr davon aus.
Es ist wirklich, es ist dieses Tote, nicht irgendwie schlafend. Das ist
nicht das Gleiche.
Überhaupt nicht. Das wäre Somniophilie. So eine schlafende Person sich zu wünschen. Es geht wirklich darum, es ist ein toter Körper, es sind keine Vitalzeichen da. Ich habe den vollen Zugriff und keinerlei Konsequenzen. Ich habe die Kontrolle, ich habe die Macht und auch eben dieses, es ist ein wichtiger Punkt für mich, dass keine Reaktion kommt. Also, dass ich mich sexuell gesehen frei entfalten kann und frei ausleben kann, ohne dass es...
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Ohne Rücksicht und ohne dass es bemerkt wird, dass ich das gut finde, weil die andere Person weiß, dass die ist ja tot.
Da würde ich auch wieder zu dem Gedanken springen, dass du das nicht möchtest, dass das jemand mitkriegt, auch dass da Scham hintersteht oder so.
Es ist einfach, dass ich wurde von Anfang an in meinem Leben so in meiner Sexualität gestört, dass ich keine normale Sexualität haben kann.
Und deswegen quasi willst du das, was du da tust, hinter einem Schleier tun, also ohne Beobachter. Quasi.
Für mich intim sein mit einer anderen Person.
Aber nur für dich.
Für mich alleine, sodass ich das frei leben kann, frei genießen kann. Aber ja, es ist halt auch was anderes als Masturbation. Ne? Sex und Masturbation sind zwei verschiedene Bedürfnisse.
Ja.
Und man darf halt da nicht vergessen, dass ich halt auch ein Opfer bin von sexualisierter Gewalt, von sehr vielen Jahren sexualisierter Gewalt. Also ich wurde ja wahrscheinlich ab meinem dritten Lebensjahr, wenn nicht sogar früher, sexuell missbraucht, auch körperlich und emotional missbraucht. Und man darf in dem Punkt auch nicht vergessen, dass wenn ein kindlicher Körper, weißt du, eine Täterperson weiß ganz genau, was sie da tut.
Ja.
Eine Täterperson weiß, wie sie ein Kind darauf vorbereitet, dass keine Spuren entstehen, dass es so wenig wehtut wie irgendwie möglich und dass dieser kindliche Körper auch Lust empfinden kann. Das darf man nicht vergessen. Und wenn so ein kindlicher Körper diese Art von Lust empfindet, der ist gar nicht darauf ausgelegt. Das ganze Gehirn neurologisch betrachtet ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, diese Stimulation zu verarbeiten. Das kann das hier noch gar nicht. Und ich bin dann als Kind sehr, sehr hypersexuell geworden. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen, exzessiv zu masturbieren. Und ich wusste aber nicht, dass das Masturbation ist. Ich wusste, es fühlt sich gut an, aber ich wusste nicht, was es ist. Und ich habe das auch freihändig gemacht. Also hier, ne? Ach, es geht, man kann freihändig masturbieren.
Das kannst du sicherlich bei hinter den Laken ganz genau ausführen.
Ich habe das exzessiv gemacht und meine Eltern haben da gesagt, so mach das, wenn du alleine in deinem Zimmer bist, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich ja nicht wusste, was ich da mache.
Ja.
Ich wusste nur, es fühlt sich gut an, war so, wieso soll ich das verstecken?
Ja.
Beziehungsweise, wieso soll ich es nur alleine in meinem Zimmer machen? Ist ja blöd. Und weil das für mich sehr viel auch emotionale Regulation war, habe ich das halt dann versucht, heimlich zu machen, auch in der Öffentlichkeit. Und ich dachte als Kind, ich bin so sneaky, niemand weiß, was ich da tue. Es wusste sowas von jeder. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn die Leute so an damals denken, so auch mit in der Klasse waren, dass sie sich so denken, so ja, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, wie du dich verhalten hast, du hast masturbiert.
Okay. So wird man dich also in Erinnerung behalten.
Ja. Es ist mir nicht peinlich in dem Sinne, weil ich weiß auch, woher es kommt. Ich weiß ja, halt, warum ich das gemacht habe. Mhm. Aber ich denke mir halt einfach oft so, ja, wieso hat niemand mir das richtig erklärt und gesagt, wieso hat niemand das verstanden, was ich da mache?
Ja, und warum hat keiner dieses Verhalten richtig gedeutet und ja, ist vielleicht dazu gesprungen?
Ich meine, es kamen auch sehr wieder andere Punkte dazu von meinem gestörten Sexualleben und Verhalten, auch mein gewalttätiges Verhalten als Kind. Aber es wurde halt nie hinterfragt. Aber ja, diese Hypersexualität,
woher das kommt,
ne, war ja auch einfach, ist auch mit, gehört zum Rattenschwanz der Entstehung dieser Paraffinstörung dazu. Ich hatte da meine Gewaltfantasien gegenüber der Täterpersonen, weil klar, ich habe gelernt, mir wird nicht geholfen, wenn ich sage, die tun mir weh, weil ich hatte ja auch keine Worte für das, was mir angetan wurde. Woher soll ich denn Worte haben dafür? Ich war ein kleines Kind.
Ja.
Aber auf dieses, die tun mir weh, wurde nicht richtig reagiert. Es war ja immer ein, das ist Familie. Die sind halt ein bisschen lauter, weil die dachten, meine Eltern dachten, ich werde einfach nur angeschrien oder sowas. Die wussten nicht, was da genau passiert. Die hatten gar keine Ahnung. Und diese Gewaltfantasien gegenüber den Täterpersonen hat sich verselbstständigt in allgemeine Gewaltfantasien und von da aus eben sexualisiert, bis wir an diesen toten Körper gekommen sind. Ne? Diese Kette an Reaktionen, also es ist eine Sexualisierung, eine Reaktion, eine Reaktion.
Sehr anschaulich erklärt und ich persönlich habe keine Berührungspunkte damit und das stärkt das Verständnis ungemein und ich finde, das sensibilisiert auch so ein bisschen, worauf man vielleicht gerade bei Kindern im Umfeld auch verstärkt achten sollte und so. Vielen Dank für den Einblick. Abschließend habe ich noch ein paar Fragen aus unserer Community mitgebracht. Die erste Frage ist, ob auch Frauen von Nekrophilie betroffen sein können.
Definitiv ja.
Ich glaube auch da, ne, es fehlt an Beispielen, aber weil halt auch nicht alles öffentlich ist und es gibt keinen Grund, warum das geschlechterspezifisch sein sollte.
Ich glaube auch, weil eben, wenn man an Nekrophilie denkt, man eben, wie gesagt, diesen penetrativen Sex im Kopf hat und sich vorstellt, wie ein Mann eine beispielsweise tote Frau vergewaltigt. Und da ist irgendwo das Problem, ne, dass einfach fehlt dieser Gedankensprung zu, was ist Sex? Und ab wann ist es Sex? Und ab wann schändet man eigentlich eine Leiche? Es reicht ja schon, wenn du dich dran reibst.
Ja, ja.
Ne? Und auch, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch für eine Frau, penetrativen Sex mit einer Leiche zu haben.
Okay. Gibt es Schweregradstufen der Nekrophilie anhand vom Verwesungsgrad der Leichen?
An und für sich ja.
Oh, okay.
Also es wird ja irgendwo schon in der Therapie unterteilt, so inwieweit bist du gefährlich. So, ne? Diese Einschätzung gehört grundsätzlich mit der Therapie. Bei jeder Therapie wirst du eingeschätzt, inwieweit bist du selbstgefährdend, inwieweit bist du fremdgefährdend. Mhm. Und natürlich wird dann geguckt, so stehst du eher auf frische Leichen. Weil dann kommen wir vielleicht dazu, zu einem Thema, für manche Nekrophile ist die Tötung Teil des Aktes. Es ist ein Teil, wie ein Vorspiel.
Das ist wahrscheinlich besonders gefährlich eingestuft.
Ja.
Oder dringlich.
Genau, und ab welchem Grad dann so, ich sag eins einfach mal so, mit das Harmloseste wäre ja eine sehr weit fortgeschrittene Verwesung, weil das sind dann die Leute, die tendenziell eher jemanden ausgraben würden, weil es soll ja gut verwest sein. So, das ist ja das Objekt der Begierde. Aber ja, das wird so eingeteilt tatsächlich.
Okay.
So, aber also, nicht so, dass es dir gesagt wird, von wegen so, du bist die Sparte, weil du weißt ja, was deine Fantasien sind. Aber der Therapeut wird im therapeutischen Aspekt darauf eingehen, dass er guckt, dass er präventives Verhalten fördert.
Also man kann quasi so eine, ich sag das jetzt ganz salopp, so eine Grenze ziehen, ist noch warm, sehr gefährlich, weil sehr nah am Lebenden.
Du hast einfach ein hohes Potenzial dann, ne?
Ja, und da spaltet sich dann ja auch der Straftatbestand. Dann ist es nämlich keine Leichenschändung mehr, sondern Totschlag, Mord.
Lustmord.
Mord. Ja, das wäre ein Mordmerkmal.
Ja.
Ja, okay. hat der Geruch für nekrophile Menschen keine abschreckende Wirkung.
Für manche schon. Für manche ist es ja wichtig, dass es ein warmer Körper ist. Mhm. Es gibt auch, also bei mir ist es auch so, dass verschiedene Arten von Leichen für mich erregend sind, also besonders erregend sind. Mhm. Generell Leichen finde ich erregend, Knochen finde ich nicht interessant. Mhm. Aber ja, der Geruch kann auch Erregung zusätzlich fördern.
Also da kommt dann wahrscheinlich jemand, der nur auf Knochen steht, hätte wahrscheinlich eher ein Problem mit dem Geruch.
Ja, oder eine Person, der sagt, ich stehe ausschließlich auf frische Leichen, der möchte den Geruch dann halt tendenziell auch nicht haben. Aber der Geruch kann mit die Erregung fördern.
Was können Angehörige, Freunde und Partner tun, um die Betroffenen zu unterstützen?
Nicht wertend sein. Mhm. Und unterstützen, dass die Person sich Hilfe sucht. Auch zu sagen, so, okay, du sagst mir jetzt, du hast das, du sagst, du leidest nicht, aber ich hätte trotzdem gerne, dass du mit einem Psychotherapeuten darüber sprichst. Einfach um zu sehen, was steckt dahinter. Kann man vielleicht herausfiltern, woran das liegt. Und vielleicht das eine oder andere Traumata auch aufarbeiten. Und das finde ich das Wichtige, weil so oft viele Bedürfnisse auch in der Kindheit nicht erfüllt worden sind. In dem Punkt, wie gesagt, es muss nicht immer Traumata sein, aber das aufgearbeitet gehört und ein besseres Selbstbild auch zu kriegen. Ne? Zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wo meine emotionalen Bedürfnisse sind, was vielleicht diese Störung erfüllt. Mhm. Ne? Welches Bedürfnis erfüllt eigentlich diese Störung? Und da ist es wichtig zu sagen, okay, du sagst, du hast das, ich glaube dir. Ich werte dich nicht, du bist kein schlechter Mensch, du bist ja auch kein Täter.
Eben.
Ja. Aber eben fördern zu sagen, so, such dir bitte Hilfe. Red wenigstens einmal mit einem Therapeuten darüber.
Ja. Und wer weiß, ne, vielleicht hilft es ja sogar, so wie in deinem Fall. Da scheint es ja doch, auch wenn es keine Heilung gibt, aber verschiedene Mittel und Wege und Tools, um den Umgang zu erleichtern.
Ja.
Du hast uns, weil es eben so ein Pain ist, Hilfe zu finden auf diesem Gebiet. Hast du die letzten Wochen fleißig genutzt und Hilfestellen gesammelt und die in einem Linktree zusammengefasst, richtig?
Genau, von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Perfekt. Und diesen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung und den verlinke ich euch auch in der Story und werde auch noch ein Highlight anlegen, genauso wie alle Social-Media-Profile von Sascha. Auf YouTube, Instagram und TikTok bist du unter dem Synonym Ungeflüstert zugegen. Guck da auf jeden Fall rein, folgt da auf jeden Fall wahnsinnig viel Wissenswertes und auch Wichtiges, was dort kommuniziert wird. Und dann möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass Sascha auch noch im Podcast Hinter den Laken zu Gast ist. Nina, der Host, war vor einigen Wochen auch hier zu Besuch. Und da redest du noch mal ein bisschen detaillierter um Sexualität im Allgemeinen und dein Sexleben eben in Koexistenz mit einer paraphilen Störung ist. Und ich glaube, da gibt es dann für alle, die noch ein bisschen mehr Einblick haben wollen, auch noch mal ganz interessante Infos zu diesem Thema. Also auch unbedingt mal bei Hinter den Laken in Folge 26 vorbeischauen. Hier geht es nächste Woche mit Interview Part 2 weiter über die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Und bis dahin sage ich schon mal vielen Dank, Sascha, für die Zeit und für die Einblicke. Es war wahnsinnig interessant und lehrreich und ich finde es wahnsinnig wichtig, was du tust. Bitte mach auf jeden Fall weiter damit. Sei die Person für irgendwen da draußen, die verzweifelt googelt und sich fragt, was ist los mit mir und wie sind andere damit umgegangen. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Arbeit.
Danke und danke, dass du das ermöglichst, dass ich auch hier sein kann und darüber reden kann.
Auf jeden Fall, immer wieder gerne. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.